Wir haben den Wechsel von der Serie, habt ihr sicher gemerkt. Es kommt noch da daher, dass wir mal eben doppelte Gottesdienste und einfache Gottesdienste hatten. Und das läuft jetzt ein bisschen wieder aus, das Modell. Wir werden dann nach der Sommerferien einsteigen in eine neue Serie, die heisst dann «Die Bergpredigt von Jesus prägt». Dann wird es wieder ein bisschen einfacher auch zum Folgen, aber aus dieser Zeit eben, wo wir jetzt drin sind, haben wir einfach noch den Wechsel. Und eine jetzt von der letzten Predigt, das wird dann nochmal eine Folge, ist zum Römerbrief. Neue Wirklichkeit. Heute bin ich im Römer 6. Wenn ihr ein Handy habt mit Bibeltext oder sogar eine Bibel mitgenommen habt, dann dürft ihr die selbstverständlich aufschlagen und auch mitlesen. Ich lese einen kurzen Ausschnitt aus dem Römer 6, nicht das Ganze. Ich lese das Ende von dem Kapitel vom Vers 17 bis zum Vers 23, wo ein Stück weit auch ein bisschen wie eine Zusammenfassung ist von dem, was er vorne schon gesagt hat. Der Paulus schreibt an die Römer: Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen dem Vorbild der Lehre gehorsam geworden seid, worin ihr unterwiesen worden seid. Befreit von der Sünde seid ihr Knechte der Gerechtigkeit geworden. Ich rede um der Schwachheit eures Fleisches willen. Wenn ihr eure Glieder zum Dienst der Unreinheit und Gesetzlosigkeit hingegeben habt, so gebt nun eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit und zur Heiligung hin. Wenn ihr als Knechte der Sünde wart, da ihr frei wart von Gerechtigkeit, was hattet ihr damals für eine Frucht? Solche, für die ihr euch jetzt schämen müsst, und deren Ende der Tod ist. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heiligung und das Ende ist das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Die Sünde liegt hinter uns. Wir haben es abends mal gefeiert. Alle Schuld ist abgefallen. Die Sünde ist überwunden. Christus hat sie für uns bereinigt. Neu leben wir unter der Herrschaft von Jesus. Was das bedeutet, führt er noch in 7 und 8 weiter aus. Aber so ein paar Gedanken, um das festhalten können. Eben mit dem Bild vom Andachtsbuch und vom Dekoheftli. Neue Wirklichkeit. Neue Wirklichkeit bedeutet, dass wir jetzt nicht mehr Diener von der Sünde sind, sondern Diener von der Gerechtigkeit. Dass wir mit unserem Herz der Lehre von Jesus kochen, der Bergpredigt zum Beispiel, von ihm prägt sind, oder wie wir es da im vorletzten Lied gesungen haben, uns von seinem Geist prägen lassen und alle Zeit und an jedem Ort ihn anbeten. Durch Jesus Christus hat Gott eine neue Wirklichkeit geschaffen. Wir sind nicht mehr von der Sünde abhängig. Sie kann unser Leben nicht mehr bestimmen. Wir sind frei von der Sünde. Wir können zwar noch sündigen, aber wir sind nicht mehr unter dem Gesetz von der Sünde, sondern Jesus prägt uns jetzt. Sein Denken, seine Lehre, sein Leben hat unseren Blick auf das Alte Testament und auf unser eigenes Leben verändert. Unser Rabbi ist Jesus von Nazareth und kein anderer. Unser Lehrer ist Jesus. Wir folgen ihm nach. Wir beschäftigen uns mit seiner Lehre und seine Lehre darf uns prägen. Sie ist für uns verbindlich. Das Wort Gottes ist für dich und mich als Christ verbindlich geworden durch den Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Wir haben das anerkannt und haben Ja gesagt zu dem Bund. Und wir leben jetzt in dieser Beziehung zu Jesus. Wenn ihr getauft worden sind, und ich hoffe, ihr seid getauft, wenn nicht, nehmt die Gelegenheit wahr vom Taufkurs. Es gibt noch Chancen. Dann meldet euch bei mir. Da haben wir es öffentlich festgemacht in der Taufe. Da haben wir öffentlich festgemacht, dass ihr mit Jesus möchtet leben. Ich erinnere euch daran. Und das ist nicht einfach eine einmalige Nacht für den Sebtag, sondern das ist eine Nacht für das ganze Leben. So quasi wie eine Hochzeit mit Jesus. Das hat man dort mal etwas festgemacht. Der Paulus zieht da im Römer 6 eine Art Fazit im Rückblick und sagt der Nachfolger in Rom und dankt für sie, jetzt hat etwas Neues angefangen mit, für euch, euer Leben mit Jesus und etwas Altes ist nicht mehr da, ist vergangen. Der Dienst an der Sünde war. Wer sich einen Moment mit fremder Religion auseinandergesetzt hat, und sonige hat es im Umfeld von Jesus, und das Judentum zähle ich da auch dazu, der weiß, dass jede Religion eigene Werte hat, ein eigenes Wertesystem. Religionen sagen, was wertvoll ist und was nicht, was gut, was richtig ist, was falsch und was schlecht ist. Werte sind für uns eine Art Lebensskelett. Sie tragen das Leben. Sie tragen das Leben in der Familie, Verein, im Staat oder auch in einer Firma. Ohne so ein Werteskelett bricht die Gesellschaft sehr schnell auseinander. Heute leben wir in einem säkularen Staat, der immer weniger prägt ist von der Kirche und von dem, was Jesus gelehrt hat. In einer säkularen Demokratie bestimmen mächtige Wirtschaftsbossen die Werte, indem sie an die Türen von ihren Firmen anschreiben, wo Tausende von Menschen ein- und ausgehen. Medien, die wir täglich konsumieren auf unserem Handy, ich weiss nicht, SRF-App oder ich weiss nicht, was du hast, 20 Minuten, Blick, was du alles liest. Medien bestimmen unsere Werte. Medienschaffende. Und dann natürlich Politik bestimmt unsere Werte. Wir formen sie als Gesellschaft selber, indem wir unsere Zettel an den Urnen ablegen oder einwerfen. Wir selber in einem demokratischen Staat. Und oft wird Kirche und Christus zu einem Randbereich. Sie werden noch als Randbemerkungen wahrgenommen. Aber auch Randbemerkungen haben sie in sich. Auch Randbemerkungen können mal wichtig sein. Die Loslösung von Jesus und seinem Wort bedeutet aber, und das ist uns viel, viel zu wenig bewusst, dass wir zurückfallen in alte, antike Denkmuster. In alte, antike Wertesysteme. Also wir holen wieder römische und griechische Werte für oder keltische in unserer Gegend. Wir transportieren sie zum Beispiel durch das Weiterverzählen von Mythen und Sagen aus dieser Zeit. Und unsere Jungen werden geradezu mit Games überschwemmt, wo solche Mythen wieder aufleben lassen. Wo sie sich drinnen bewegen und drinnen leben, eintauchen in die Mythen. Sie verinnerlicht. Viele Filme nehmen all die alten Mythen und Brüche wieder auf und transportieren sie in unsere Zeit. Was uns als grosser Fortschritt verkauft wird in einer modernen Welt, hat viel mehr mit einem Rückgriff zu tun in eine alte Welt. Zwar in eine uralte Welt. So quasi in einen Rückfall ins Jahr Null. Die Werte, die moralischen Werte, die uns propagiert werden, die sind nicht etwa modern. Sondern sie sind seit 2000 Jahren veraltet. Die sind wirklich rückständig. Was uns da als supermodern und liberal und neu verkauft wird, das hat Jesus schon längst überholt. Das haben wir schon längst überwunden. Als Christen wissen wir das. Und wir müssen nicht wieder dorthin zurückgehen, im Jahr Null. Das ist wie im Leiterli-Spiel. Wenn du zuoberst oben bist im moralischen Leiterli-Spiel, zack, sausen wir wieder runter auf Feld 2. Etwa so kommt es mir vor. Wir glauben das und denken das. Und viele gehen das auch mit. Die neue Wirklichkeit hat Jesus Christus uns gebracht. Und Paulus nennt sie Heiligung vom Leben oder Ausrichtung an den Wert von Jesus, wie wir es sagen können und auch gesungen haben. Heiligung bedeutet einen kompletten Austausch vom Wertesystem. Und dazu bist du frei, auch in einem liberalen Staat. Du kannst deine eigenen Werte oder eben die Werte von Christus aufnehmen und sie leben. Der Rahmen ist gross genug, einmal in unserem Kontext hier in der Schweiz. Wir müssen uns nicht an den allerfreisten Werten, die Gesellschaft uns propagiert, ausrichten, sondern wir haben die Freiheit, uns auch an dem Wert von Jesus auszurichten. Einige meinen, das sei nie hängig. Tatsächlich ist es aber eine Befreiung, und zwar eine Befreiung vom Bösen, wie sie Jesus ausgelehrt hat. Hingebungsvolle Liebe zu den Menschen, eine gnädige Gerechtigkeit, ist eine Befreiung vom Bösen. Seine Heiligung oder sein Leben ist ein Weg von der Heiligung. Und seine Lehre ist bis heute nicht überboten worden. Sie ist einzigartig, bestehend und ewig gültig. an dem halten wir fest. Darum möchten wir uns auch den Herbst eben mit der Bergpredigt intensiver auseinandersetzen und schauen, was sie denn auch uns heute noch zu sagen hat und was sie für unser Leben bedeuten kann. Wir können es so sagen, durch Jesus ist die Heiligkeit, wo so ein bisschen im Tempel eingeschlossen bist, oder das Heiligwerden, wo im Tempel stattgefunden hat, rausgekommen. Also die Heiligkeit ist nicht im Tempel geblieben, sondern sie ist rausgekommen zu den Menschen. Menschen sind geheiligt worden, der Alltag ist geheiligt worden, das Leben, die Lebenspraxis sind geheiligt worden. Bis zur Zeit Jesus hat gegolten, wenn du möchtest heilig werden, dann musst du in den Tempel gehen. Da gibt es ein ganzes Ritual. Könnt ihr nachlesen im Mose, wie das alles stattgefunden hat. Und vieles von dem ist bis heute so. Zwei Grundschritte sind erstens Reinigung. Im Tempel hat es viele Reinigungsinstallationen gehabt, Bäder, um sich taufen, tauchen, sich reinigen. Und dann auch das Opfer, zum Schuld können begleichen, Gnade von Gott empfangen. Aber das war nicht das Ende vom Tempel, sondern dann hast du Gott angeschaut, Gott angebetet, hast deine Seele erfüllen lassen von dem, was du angeschaut hast, was du gesehen hast, was sie gesehen haben. Und dann sind sie rausgegangen und um den Tempel hat es viele von diesen Rabbi gehabt und man hat sich können belehren lassen, sich erinnern lassen, man hat Seelsorge empfangen und ist als erfüllter Mensch wieder gegangen. Menge, die dann immer wieder Buß tun, haben das Gefühl, jetzt bin ich leer. Ja, dann bist du wirklich leer. Aber was kommt, ist noch eine Heiligung, Erfüllung. Viele unserer Zeitgenossen sind unbewusst Knecht von der Sünde. Viele haben wirklich gemeint oder glauben bis heute, die letzten 50 Jahre sind ein grosser Fortschritt passiert. Doch tatsächlich leben wir ein Stück Rückschritt. Der Paulus grenzt sich ganz deutlich gegen jüdische Lehren ab und sagt, Jesus ist unser Rabbi. Jesus. Und da hätte er noch ein paar andere können sagen. Er selber ist bei ein paar in die Schule gegangen. Bei den Besten von seiner Zeit. Er grenzt sich gegen jüdische Philosophie, gegen heidnische, griechische, römische Philosophien ab. Er sagt, ich erachte das als nichtwertig gegenüber dem, was Jesus mich gelehrt hat. Das ist so von einer überragenden Qualität, dass ich mich aufgehört habe, mit dem anderen beschäftigen. Der Paulus selber, ein Gelehrter seiner Zeit, der gewusst hat, von was er redet, kann das seinen Freunden und seinen Gemeinden so schreiben. Er lebt neu nach der Lehre Christus. Er ist allen anderen Lehren abgestorben, sagt er im Römer 6 am Anfang. Und dort nimmt er Bezug auf die Taufe, um jetzt neu mit Jesus zu leben, mit Jesus aufzustehen und ihm zu folgen. Der Paulus erklärt im Römer 6 die Grundlage von der Heiligung, von einem heiligen Leben oder einem Leben in der Heiligung. Dabei hat er immer eben das Bild vom Mensch, der in den Tempel geht, das ich kurz erklärt habe, im Kopf. Er ist ein Jude, er bleibt ein Jude und heilig werden hat immer mit dem zu tun. Und der Paulus ist total überrascht gewesen, dass jetzt diese Heiligkeit nicht nur noch im Tempel ist, sondern dass der Sohn Gottes aus dem Tempel rausgekommen ist und seine Heiligkeit und die Heiligung im ganzen Land verstreut hat. Das ist für ihn einfach, wie etwas ist verkehrt gewesen, es hat nicht mehr gepasst. Und alle Menschen, die mit dem Jesus in Berührung gekommen sind, sind heil worden, sind geheiligt worden, haben Gnade empfangen, haben Barmherzigkeit empfangen und das außerhalb vom Tempel. Und dann hat er gefragt, das ist etwas total Neues, das ist eine neue Wirklichkeit. Ich muss nicht mehr in den Tempel, sondern der Gott kommt zu mir und ich werde heilig durch die Begegnung mit dem Gott. Ich werde ein neuer Mensch. Ich werde gnadenlos, rein, super, heilig, makellos, könnte man sagen. Ein neuer Mensch. Das Blut Jesus wäscht den letzten Makel von deinem Leben ab. Du stehst heilig und rein vor Gott. Alles. Alles. Wirklich jede Schuld und Sünde. Heute, jetzt, da. Du kannst mit freiem, gutem Gewissen da wieder rauslaufen. Mach das. Lass alles da. Das heisst aber nicht, dass du nachher nicht wieder sündigst. Das ist wie einer, der einen Straftat gemacht hat, ins Gefängnis gekommen ist und wieder entlassen wird. Ein Haufen werden leider wieder rückfällig. Und ich würde sagen, die meisten von uns sind so fest mit der Sünde verwachsen, dass wir immer wieder rückfällig werden. Das heisst nicht, dass das Gesetz nicht gut wäre oder das Gesetz schlecht sind, sondern das bedeutet einzig, dass durch Gnade und Vergebung von Jesus wir rein werden von der Strafe, frei werden von der Strafe. Gesetz, aber bleibt gültig. Über das redet Paulus dann eben im Römer 7. Da kommen wir noch dazu, über die Freiheit, was die bedeutet. Ich nehme ein Beispiel. Wenn wir zwei Gläser haben oder eben ein Glas voll ist mit dreckigem Wasser und du möchtest sauberes Wasser haben, dann kommst du nicht darum herum, das Wasser auszuleeren, und zwar ganz auszuleeren. Es bringt nicht immer frisches Wasser rein zu tun, weil der Dreck verdünnt sich einfach. Am Schluss ist er immer da, oder? Wenn du ein sauberes Glas willst, musst du alles auskippen, alles hingehen, den ganzen Schmutz und Dreck vor Jesus anleeren. Punkt. Und dann das Glas waschen, am besten mit ein bisschen Abwaschmittel, und dann kannst du frisches Wasser rein tun. Das meint Heiligung. Und Heiligung ist der zweite Teil. Heiligung meint nicht nur den Dreck ausleeren. Heiligung meint auch, das Neue, das Reine, das Schöne einzufüllen. Heiligung ist ein Lebensstil. Das wirklich Neue hat Jesus uns gelernt. Und er hat uns gezeigt, was konkrete Heiligung eben auch mitten im Alltag, mitten im Leben bedeutet. Der Paulus schreibt von dieser Heiligung als Frucht von der Erlösung, Befreiung von der Sünde oder als Frucht von der Bereitschaft, auf Gott, auf Jesus und sein Wort zu hören. Der Paulus schreibt, ich lese es nochmal im Römer 6, 20, könnt ihr das lesen. Jetzt aber, da ihr frei von der Sünde wart und dienstbar geworden seid an Gott, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Wir alle möchten gern die Frucht von der Heiligung geniessen. Wir alle sind gern mit lieben, schönen und guten Menschen zusammen, die uns wohltun. Doch um die Frucht von der Heiligung zu geniessen, müssen wir selber uns auf den Weg von der Heiligung machen. Viele streben heute nach einem perfekten Leben. Alles wird installiert, alles wird eingerichtet, alles wird schön gemacht, bis ins Leben, alles sollte vollkommen sein. Am liebsten ohne störenden Einfluss von der Sünde. Doch der Einfluss von der Sünde kann nur minimiert werden, wenn wir miteinander am Aufruf von Petrus folgen. Der Petrus blasst das gleiche Horn in seinem Brief. Ich lese euch vor. 1. Petrus 1, 14 bis 16. Als gehorsame Kinder passt euch nicht wieder den Begierden der Welt an, denen ihr früher in Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Zitat aus dem Alten Testament. Also der Petrus zitiert das Alte Testament. Wir sollen heilig sein. Der Petrus ist wie der Paulus der Meinung, dass Heiligung ein wichtiger Bestandteil ist von der Christusnachfolge. Es gehört zum christlichen Leben. Heiligung. Der Petrus und der Paulus brauchen das Wort Heiligung. Es steht wirklich Heiligung da. Agiasmos. Agiasmos. Ein extra griechisches Wort nur für das. Und an dieser Stelle, wo ich es jetzt hier aufgreife und euch erkläre, kommt das erste Mal vor im Neuen Testament. Darum lohnt es sich auch, über das Wort nachzudenken. Heiligung. Also der Paulus spricht von Heiligung. Doch was ist denn Heiligung? Unsere Väter haben sich zum Teil sehr intensiv mit Heiligung auseinandergesetzt. Und da kommen wir jetzt eben zu solchen Andachtsbüchern. Es gibt sie in allen Formen, Varianten von ganz vielen Leuten geschrieben. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Das ist eins von den längsten und berühmtesten, wo der Pietismus extrem stark prägt hat. Also wenn ihr das lest, versteht ihr, warum als Christen heute so sind, wie sie sind in der evangelikalen Welt. Wenn ihr das lest, dann gehen euch die Augen auf, oder? Es ist zwar ein bisschen ungewohnt, die Texte zu lesen, sie sind uns ein bisschen fremd, aber sie dienen absolut zur Heiligung von meinem Leben. Vielleicht hast du auch ein Andachtsbuch, etwas, wo du merkst, das hilft mir auf dem Weg mit Jesus vorwärts zu gehen. Das unterstützt mein Leben in der Heiligung. Vielleicht ist es nicht ganz so alt. Es gibt ja auch viele modernere Autoren, die so Andachtsbücher schreiben für jeden Tag. Das hilft. Das hilft wirklich. Braucht das. Lass es nicht unter den Heftchen liegen, unter den Deko-Heftchen, sondern hol es immer wieder runter und leg es oben drauf und lese es. Schlag es auf. Also ich bin jetzt bei Seite 315. Ich mag immer nur so drei Seiten verleiden, dann mache ich es wieder zu. Ja, hier ist wirklich saftige Nahrung, das hebt da nicht an. Ja, das von einem alten Christen bekommen, der ist mittlerweile schon gestorben, hat mir das vererbt und hat gesagt, lässt das. Er hat gut daran tun, mich daran zu erinnern. Es gibt aber auch andere Bücher, wie zum Beispiel Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer, doppelt so dick und doppelt so viel Text und dreimal so nahrhaft. Vielleicht haben das auch gelesen. Ich habe auch dort immer wieder Ausschnitte daraus gelesen. Solche Bücher helfen uns in der Heiligung zu wachsen. Wir kommen nicht darum herum, uns mit solchen Texten auseinanderzusetzen. Natürlich neben der Bibel, wo das Zentrum ist und der Kern. Aber es hilft, solche Ermutigungen auch von außen, von anderen Menschen zu empfangen oder eben einmal durch ein Wort. Und ich hoffe, auch die heutige Predigt dient dazu, dass du weiter wachst in der Heiligtum. Wachstum steht fett da. Wachstum in der Heiligung. So. Oder in der Liebe. Ich glaube, dort mal gewesen, an dem schönen Unterrichtsabschluss Gottesdienst. Solche Bücher nehmen uns die Werte mit und tragen sie in unser Leben rein, die christlichen Werte. Sie transportieren sie in unser Leben rein und wir brauchen das. Wir sind vergessliche Menschen, nicht nur, wenn wir dement sind. Schon mit 20 fängt die eigene Vergesslichkeit an. Und immer vergessen wir das Wichtigste, nämlich das, was Jesus gesagt hat. Und darum muss man es uns jeden Tag sagen. Hey, das ist im Fall wichtig. Darum müssen wir die Bibel jeden Tag aufschlagen, weil wir einfach vergesslich sind, weil anders reinflutet auf uns. Und darum ist es wichtig, dass wir vielleicht auch eine App haben, eine Bibellese-App oder was immer du denn brauchst. Oder eine Andachts-App, die dich erinnert. Vielleicht macht es sogar Gling oder meins macht um 12 Uhr am Mittag Ding, Dong, Ding. Also so wie eine Kirchenglocke tönt. Lad mich ein zum Gebet, erinnert mich im Moment, ah ja, Gott ist da. Und er möchte, dass ich ihm begegne. Weißt nicht, wie du installiert bist, was dir hilft. Das Wort Heiligung oder Heiligkeit ist heute übersetzt worden. Es kommt fast nicht mehr vor. Das moderne Wort für Heiligkeit ist Würde oder Menschenwürde. Würde und Menschenwürde beinhaltet die Unantastbarkeit, die mit der Heiligkeit verbunden ist. Heiligung kommt durch die Nähe von Gott. Was genau, wie funktioniert sie und was unterstützt sie? Heiligung lebt von der Nähe von Gott. Je näher wir bei Gott sind, je heiliger wir werden. Oder je näher das Gott auskommt, je mehr werden wir heilig. Also die Nähe von Gott hat mit der Heiligung zu tun. Denn Gott ist heilig und er möchte, dass auch wir heilig sind. Gott tut sie uns aber nie überstülpen. Sondern er bietet sie uns an. Weil sie etwas Schönes ist, etwas Gutes ist, etwas Wertvolles ist. Gott bietet uns Heiligung an, so sieht das aus. So. Oder eben so, in der Form von Gott. Da ist ein mega Angebot an Deko-Ideen für dein Leben. So, das ist für deine Wohnung, das ist für dein Leben, für deine Seele, für deinen Geist, für dein Herz. Das sind Deko-Ideen. Ja, schade, jetzt keine Bilder drin, aber es sind ja unendlich viele Geschichten, also Bilder, gesprochene Bilder, erzählte Geschichten sind drin. Mit dem kannst du dein Leben wunderbar dekorieren. Da kommt etwas super Schönes raus. Da sieht es nachher dein Leben aus, so wie da in einem Heftchen. Und das ist gut, das ist nicht schlecht. Das Leben darf nicht wüst sein, das Leben soll gut sein, soll schön sein. Doch wie funktioniert das? Wie kann das heute funktionieren? Und wie geht das? Die Nähe zu Gott, sie ist möglich. Sie kann gelebt werden und sie kann uns auch bereichern, unser Leben. Sicher sind die Lehren von Jesus der Ausgangspunkt, das habe ich bereits gesagt. Aber wie kommt das in unseren Alltag hinein? Es gibt drei ganz kurze Tipps, möchte ich euch da geben, bevor ich nachher weitergehe. Die kennen ihr alle schon. Aber ich will euch einfach daran erinnern. Trefft euch mit anderen Christen. Wenn ihr Gott möchtet begegnen, trefft euch mit anderen Christen. Warum? Christus lebt im Nächsten. Es ist wie wenn du Gott begegnen würdest. Christus lebt im Bruder. Und wenn du ihm begegnest, Gemeinschaft hast mit ihm, bist du näher bei Gott, wirst du an Gott erinnern, begegnest du Gott, kannst du an Gottes Begegnung haben. Nicht nur Begegnung mit einem Prediger, sondern mit jedem Christ. Auch eine behinderte Person zum Beispiel, die Jesus angenommen hat, in ihrer lebt Christus und ihr begegnest du Gott. Triff dich mit anderen Christen. Zweitens, träg Symbol mit dir herum, wo dich an Gott erinnert. So, am besten am Schlüsselbund. Dann nimmst du dreimal am Tag in die Hand. Rein und raus gehst. Gut, du hast vielleicht keinen Wohnungsschlüssel. Ich habe da ganz einen Haufen Schlüssel, da muss ich das ständig in die Hand. Es erinnert mich an Gott. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin abhängig von Gott. Sie helfen mir, mich an Jesus zu erinnern. Sie helfen mir, zu zeigen, dass ich zu Gott gehöre und Gott zu mir. Es ist wie, Gott ist zumal gerade da in meinem Hosensack. Nicht, dass ich ihn immer könnte greifen, aber Gott ist mir so nah wie mein Schlüssel. Er bleibt bei mir, er geht mit mir an jedem Ort, zu jeder Zeit. Du hast andere Symbole, Kreuz, andere Symbole, die dir wichtig sind. Häng sie auf, träg sie mit dir, leg sie an, mach sie sichtbar für dich. Sie sollen dir helfen. Wir müssen nicht gerade in den Katholizismus verfallen und jeder Kreuz ein Kreuz aufstellen. Aber es hilft trotzdem, sich einen Moment an Gott zu erinnern, das ein und andere Symbol, vielleicht in der Wohnung oder im Bibelvers und so weiter. Christliche Bücher helfen dir. CD, Radiosender. Im Autoradio konnte ich programmieren, welche Sender ich hören möchte. So eine Liste von Favoriten. Ja, was tust du zuoberst an? Radio Bern. Oder Radio 1. Was ist zuoberst in deiner Liste? ERF, Live Channel, Radio Maria. Vielleicht nicht unbedingt, aber... Ja, kannst auswählen, oder? Du kannst auswählen. Du wählst aus, welchen Sender das bei dir zuoberst kommt. Und wenn dann du die Liste siehst, musst du immer auswählen. Du denkst, ja, soll ich auf Swiss Pop gehen? Oder auf Radio Evio, wo ich sehr gerne höre? So die volkstümliche Musik. Oder eben Live-Channel. Und wenn es da ist, dann wählst du es auch. Wenn es nicht da ist, gehst du immer wieder rein und wählst irgendetwas, was dich durchkützelt. Solche Listen, solche Tools sind Hilfsmittel, die dir helfen, in der Heiligung zu wachsen. Da kommt eine Botschaft, die dich ermutigt, an Christus zu bleiben. Und jetzt zum Dekoheftchen. Das ist so ein bisschen der Abschluss, der Höhepunkt. Das Leben dekorieren. Das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt. Heiligkeit als Dekoration für unsere Seele. So hochdekorierte Heilige. Ja? So. Als solche dürfen wir gerne durchs Leben gehen. Unsere Seele ist auch eine Art Heiligtum für Gott. Gott lebt in uns. Sie ist ein Heiligtum. Sie ist es der Wert, schön gemacht zu werden. Unsere Seele. Es ist gut, unseren Körper zu pflegen, duschen, salben und was wir alles mit ihm machen. Aber unsere Seele braucht auch Pflege und Dekoration. Werfen wir doch mal einen Blick, was uns wirklich gut und schön macht vor Gott. Werfen wir so einen Blick in so ein Heftchen, das uns hilft. Was sind so Objekte, wo unser Leben wunderbar macht von Gott. Gehen wir wieder rasch in den Tempel. Zurück in den Tempel. Mit was ist der Tempel dekoriert gewesen? Es gibt ja einen Haufen Bücher mittlerweile oder im Internet gibt es auch einschlägige Seiten, die sich nur mit dem Tempel, also mit dem salomonischen Tempel oder auch mit dem Tempel, wo der Herodes dann wieder aufgebaut hat, auseinandersetzen. Der Tempel war ein Prachtstück gewesen, ein Weltwunder, ein Ort, wo man herangereist ist. Wie der Eiffelturm zu Paris. Die Leute sind nur wegen dem Tempel auf Jerusalem gereist. Der war wirklich gigantisch schön gewesen. Wunderbar dekoriert, ausgearbeitet bis ins kleinste Detail. Man könnte so sagen, er war dekoriert gewesen bis in den kleinsten Winkel rein. Jeden Ecke. Der Michelangelo, der die Sixtinische Kapelle gemalt hat, zwischen 30 und 37, nachher war er depressiv gewesen. Hat viel auf dem Rücken liegen, im Dunkeln. Hat dann einen gefragt, du, warum hast du so viel Leidenschaft in den hintersten, kleinsten Winkel hineingelegt? Dann hat er gesagt, Gott sieht auch das. Gott sieht auch den hintersten und kleinsten Winkel von deiner Seele. Gott sieht es. Und darum ist es schön, auch den hintersten und kleinsten Winkel rauszubützeln und ein schönes dekorieren. Gell, die hintersten Winkel haben sie ja in sich. Immer wenn ich durchs Schlafzimmer laufe, denke ich, wer hat jetzt den Staub wieder dahinter gehalten in der Ecke? Immer im Eck liegt der Staub. Den musst du ständig raussaugen. Jede Woche. Raussaugen ist sein, aber jetzt habe ich etwas anderes angestellt, dann ist nämlich der Staub nicht mehr dort. Ja, es gibt ja so einen Haufen Deko-Objekte, oder? Die Erika bringt mir immer wieder etwas Schönes heim, zum Beispiel das. Sie hat einen ganzen Haufen Sachen und sie hat auch wirklich das Flair. Wenn wir durch den Tempel gehen, ist mitten drin natürlich die Tafel, also der Kasten, die Bundeslade mit den 10 Geboten, dann der Rauchopferaltar und der Tisch für das Schaubrot. Alles das sind Zeichen von der Dekoration oder vom Leben mit Gott. Man kauft nicht jeden Tag einen neuen, schönen, grossen Tisch, das ist klar. Meistens kaufst du den einmal und hebt den vielleicht sogar fürs ganze Leben. Aber meistens brauchst du dann wieder so ein bisschen kleinere Objekte, um es wieder schön zu machen. Der Tisch, der Kasten mit den 10 Geboten, und der Opferaltar, das sind Wort Gottes. Gebet und heilige Tischgemeinschaft, die wir so heute feiern. absolut unerlässlich fürs Leben in der Heiligung. Keine Frage. Gar keine Frage. Das Wort Gottes ist das Zentrum. Zehn Gebote gehören mit dazu. Gebet ist zentral für die Heiligung. Tischgemeinschaft, also Gemeinschaft mit Christen beim Mahl, ist zentral. Absolut keine Frage für die Heiligung, für das Wachstum im Glauben. Überall wird auch von diesen Elementen gesprochen und geschrieben. Darum überspringe jetzt die heute jetzt einfach. Denn der Charme von einer Wohnung wird schon von diesen kleinen Sächen ausgemacht. Habt ihr sicher auch schon gemerkt. Das sind eben gerade die kleinen Stückchen. Eben wie zum Beispiel die Weinreben am Eingang beim Tempel. Eine riesengroße Weinreben mit goldigen Blättchen dran. Oder die bunten Vorhänge mit Silber und Gold durchwirkt. In einer Grösse, dass die fast erschlägt. Oder schöne Geschirr. Goldgeschirr im Tempel natürlich. Oder die getriebene Leuchter mit Anspielungen auf Granatäpfel. All die Kleinigkeiten machen den Charme der Wohnung von Gott aus. Gott hat es gern schön. Und er hat es auch gern gut und schön dekoriert. Er selber hat all das angeordnet, wie es aussehen soll. Er ist ein Dekokünstler. Und er möchte auch deine Seele dekorieren und hat dazu ein paar Sachen parat. Nehmen wir doch die drei Vorschläge auf, so ein bisschen die kleineren Sachen. Frage dich als erstes, was hängt an der Tür zu deiner Seele? An deinem Eingangstor? Was für ein Weihranker rankt sich da auf? An unserer Haustür hängt das. Ich musste das ja wieder neu malen, schön angeschrieben, dass man es auch von weitem lesen kann. Herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen bei uns. Was hängt an deiner Seele? Was für ein Schildli. Herzlich willkommen bei mir. So ein Element, so ein Begrüßungselement ist in unserer Gesellschaft ein Lächeln. Jemand anlächeln. Das ist eine Begrüßung. Mittlerweile ist so ein kleiner Nicker schon eine Begrüßung, eine freundliche Begrüßung. Das kannst du mitnehmen. Probier einfach die nächste Woche so als Element von der Heiligung zum Wachstum in der Heiligung. Einmal am Tag jemanden freundlich anlächeln. Darf auch deine Frau sein. das ist wirklich ein grosser Anspruch. Einmal am Tag jemandem freundlich zunicken. So. Probier das. Das ist Wachstum in der Heiligung. Menschenfreundlichkeit ist Heiligung. Jesus hat es uns vorgelebt, dass Menschenfreundlichkeit ist. Menschenfreundlichkeit bedeutet, auf den anderen zuzugehen, auch wenn er dir ganz fremd ist. Wenn er dir weit entfernt ist. Menschenfreundlichkeit bedeutet, der Verletzte nicht liegen lassen, sondern sich um ihn kümmern, mit vollem Engagement sogar Geld für ihn einzusetzen. Wie wir das machen in unserer Gesellschaft und sicher auch privat. Ein freundliches Lächeln ist der Anfang von der Menschenfreundlichkeit. Ein zweites. In diesem Tempel hat es eben eine wunderbare Beleuchtung. In diesen Heftchen hat es immer Kerzchen. Immer, mit Garantie. Ja, eine Seite aufgeschlagen und schon hat es Kerzchen, oder? Natürlich hat es immer Kerzchen, oder? Kerzchen sind so wichtig. Ich zünde sie auch an. Meistens am Abend noch ein Kerzchen auf dem Tisch. Es macht einfach eine warme, heimelige Atmosphäre. Ein Kerzchen ist wichtig. Und Gott hat auch ein Kerzchen, ein Leuchter, ein wunderbarer Leuchter gehabt. Es gibt einfach eine schöne, warme Atmosphäre. Was gibt eine warme Atmosphäre? Was ist Heiligung in deinem Leben, in deiner Seele? Ich würde sagen, so etwas, was warme Atmosphäre gibt, ist Gesprächsbereitschaft. Bereit sein für ein Gespräch. Gesprächsbereitschaft ist so etwas, wo ein Herz erwärmt. Gesprächsbereitschaft ist etwas, wo Möglichkeit gibt, dass es ein bisschen wärmer wird in deiner Familie, dass es wärmer wird in der Gemeinde, dass es wärmer wird an deinem Arbeitsplatz, dass es wärmer wird an deiner Nachbarschaft. Gesprächsbereitschaft. Das heisst nicht, dass ewig lang, stundenlang musst reden, aber bereit sein für ein kurzes Gespräch. Eben ein Lächeln und ein kurzes Gespräch. Das erwärmt Herzen. Ein Gespräch lebt von einfachen, klaren Worten. Also rede so, dass dich das Gegenüber auch versteht. Nicht die langen, komplizierten Sätze, wie die Prediger das gerne machen. Bis wahr. Wahr. Echt. Das, was du sagst, muss stimmen. Nicht so ein bisschen Halbwahrheiten. Bis wahr. Und dann rede so, dass sich zwei Herzen berühren. Am besten passiert das, wenn du wirklich interessiert bist an dem, was der andere dir erzählt. Wenn du echt zulässt, fragst. Und es geht dann noch weiter, wenn du anfängst, auch von dir selber zu erzählen, was in dir drin ist, was du erfahren hast, was du erlebt hast. Öffne dich. Heiligung wächst mit der Gesprächsbereitschaft. Derek hat arbeiten, das Wochenende, sie gesagt, sie hat gestern Nachmittag noch ein Mitarbeitergespräch gehabt und hat gesagt, ja, das hat mir wirklich gut getan. Das hat mein Herz erwärmt, mit den Mitarbeitern über ihre Situation können zu reden. Sie zu fragen, wie es ihr geht. Das hat das Klima verändert und ihre Beziehung verändert. Gesprächsbereitschaft ändert tatsächlich etwas. Auch im stressigen Alltag von einem Spital. Sein Herz aufzutun, bereit sie einem anderen wirklich zuzulassen und nicht ihm einfach schnell sagen, was er zu tun hat. Das dritte Deko-Element ist, wir können es nicht anders sein, Blumen. Sie stehen jeden Sonntag da, danke vielmals. Da hat sich jemand wirklich mega Mühe gemacht, das anzustellen. Wiesenblumen, Naturblumen aus dem Feld. Schöne Blumen. Blumen hat es auch im Tempel, in verschiedenen Motiven oder eben Früchte, zum Beispiel der Granatöpfel am Leuchter oder auch an anderen Orten. Blumen gehören zu den Deko-Elementen. Ich habe gedacht, ja, ich kaufe auch einen Blumenstrauß. Und als ich ein junger Mann war, hatte ich es nicht so mit den Blumenstrauß in der Wohnung. Habe ich ein Bild gekauft für 2000 Stutz mit einem Blumenstrauß drauf. Ja, seitdem habe ich immer Blumen. Hat sich rentiert, oder? So einen fetten Blumenstrauß habe ich jetzt immer in der Wohnung. So einen schönen. So wie der. Genau so ähnlich sieht er aus. Wiesenblumen. Er hängt schon 30 Jahre in meiner Wohnung. In unserer Wohnung und dekoriert unsere Wohnung. Blumen haben etwas sehr, sehr Natürliches an sich. Natürlichkeit ist Heiligkeit. Natürlichkeit. Bleib natürlich. Wachs in der Natürlichkeit. Bleib natürlich. Wird nicht künstlich, komisch, steif. Sondern bleib dich selber. Natürlich. Bleib dich. Authentisch, würde man heute sagen. Oder wenn du möchtest wachsen in dieser Heiligkeit, beobachte dich einmal einen Tag. Schau, wo wirst du künstlich, wo wirst du oberflächlich, wo wirst du steif, wo wirst du verkrampft. Wo ziehst du dich zurück? Wo verblüht deine Heiligkeit? Denk über das nach, nimm den Moment, träg es vor Gott und frag, Herr, wie kann ich auch in der schwierigen Situation von meinem Leben, wie der Bonhoeffer zum Beispiel, natürlich echt bleiben? Woher beziehe ich meine Natürlichkeit? Vermutlich am stärksten von Jesus. Hol die Natürlichkeit zurück in dein Leben. Bleib natürlich. Nicht künstlich, oberflächlich, überschminkt, sondern bleib echt, sichtbar, spürbar für den anderen. Natürlichkeit, wachse in der Natürlichkeit, ist ein riesen Schatz, und bringt anderen Gott näher. Zwei Gedanken zur Zusammenfassung. Heiligung ist die neue Wirklichkeit. Leben in der Heiligung, wachsen in der Heiligung ist die neue Wirklichkeit. Sie verändert dies, euer Leben. Sie hat mein Leben verändert, sie hat mein Leben schön gemacht, sie hat mein Leben reich gemacht und kostbar. Heiligkeit ist Teil vom Alltag geworden, weil Jesus die Heiligkeit ins Leben hineingetragen hat und sie nicht einfach im Tempel hineingepaltet hat. Heiligkeit bedeutet aber nicht nur einfach, den Schmutz rauszukippen am Sonntagmorgen, im Gottesdienst, beim Abendmahl, sondern mitzunehmen, Neues mitzunehmen in dein Leben. Eben wie zum Beispiel Natürlichkeit, Gesprächsbereitschaft oder Menschenfreundlichkeit. Nimm sie mit in deinen Alltag. Sie sind einfache, aber schöne Schmuck von einem Heiligen. Sie machen deine Heiligkeit aus und sie verändern das Klima in deinem Umfeld. Das Umfeld von dir wird Heiligung erleben. Sicher, Wort Gottes, Gebet und das Teilen vom Brot sind elementare Kernbestandteile von dem. Aber das wissen wir schon längst. Darum habe ich es heute einfach mal ein bisschen kürzer gemacht und nicht die ausgeführt, sondern probiert, 2, 3 neue Deko-Elemente dir vorzuschlagen. Wenn du in den Dekoladen gehst, kaufst du nicht alles. Du würdest zwar gern, aber du kaufst nicht alles. Und in einer Predigt ist es gleich. Du kannst nicht alles brauchen, was ich gesagt habe. Wähl aus, aber vielleicht ist etwas darunter, was dein Leben bereichert, schöner macht und angenehmer macht für dich. Und natürlich vor allem für Gott. Denn heilig sind wir nicht für uns selber, heilig sind wir nicht für unsere Mitmenschen, heilig sind wir für Gott mitten im Alltag. Amen. Ich bitte um Gottes Segen und sein Geleit und anschließend werden wir noch ein Lied singen. Herr, Wir danken dir, dass du uns Heiligkeit ins Leben hineingesprochen hast. Dass du sie uns zugesprochen hast und zugestanden hast. Wir danken dir, Herr, dass du dich nicht zurückgezogen hast von uns unheiligen Menschen, uns Sündern, sondern dass du reingekommen bist, reingebrochen bist in unser Leben, mit deiner Heiligkeit und uns verändert hast, uns neu gemacht hast, uns eine neue Perspektive von Schönheit und Liebe gegeben hast, von Menschenfreundlichkeit, von Natürlichkeit, von Echtheit. Wir danken dir, Herr, dass du gesprächsbereit gewesen bist, jeden Moment von deinem Leben auf Menschen zugegangen bist, auch am äußersten Rand der Gesellschaft. Ja, bis in die Höhle vom Verlassenen bist du gegangen, vom Kranken und Bedrängen und vom Gefangenen in sich selber. Auch zu denen bist du gewesen und hast ein Wort mit ihnen geredet. Wir danken dir, Herr, du hast dich nicht zurückgezogen. Wir bitten dich, Herr, bis auch unserem Leben, heilige uns, begleite uns und stärke uns auf unserem Weg durch unser Leben. Gib uns Gnade, jeden Tag in dem hinein zu wachsen. Hilf uns, an das zu erinnern, was du uns gesagt hast. Lass uns das nicht vergessen, sondern in den Alltag hineintragen. Herr, wir möchten heilig sein, wie du heilig bist. Wir merken aber, dass wir es aus uns heraus nicht schaffen, sondern deine Hilfe und Unterstützung jeden Tag brauchen. Bis mit uns und segne uns. Amen.